Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 27. Dezember 2023. Neben mir sitzt Andreas Popp. Ja, er hatte Entzugserscheinungen. Und ehrlich, ich auch. Guten Morgen, lieber Andreas, wie wird das Wetter?
Guten Morgen. Ich freue mich sehr. Das Wetter ist ja in den letzten Tagen sehr schön gewesen. Aber ich muss sagen, heute wird es ein bisschen regnerisch werden können. Aber wir hatten tatsächlich über Weihnachten, weiße Weihnacht, viel Sonnenschein, Schnee und blauen Himmel. Aber jetzt, nachdem Weihnachten vorbei ist, liegt es bei 2 Grad plus. Es taut ein wenig. Und wir haben noch ein gemischtes Wetter mit einigen blauen, sonnigen Abschnitten. Aber es wird auch ein bisschen regnen. Und die nächsten Tage wird es gemischt werden.
Und von diesem schönen, weißen Wetter, Winterwetter hier, habe ich herzlich wenig gesehen. Denn ich war für ein paar Tage in Europa, in Deutschland vor allem, um auch einige Vorbereitungen noch für unseren Kongress zu treffen, unseren Online-Kongress, der ja im März losgeht. Und Andreas, ich hatte eine ganz andere Zeit. Es war grau, es hat geregnet, es wurde gar nicht richtig hell. Und ich habe wirklich eindrückliche Erfahrungen gesammelt. Dir hatte ich schon davon berichtet. Und es ist nicht selten, aber es ist nicht oft, aber du hast mich bedauert.
Ja, also es ist, ich bedauere dich doch schon ganz schön oft. Aber für mich war das natürlich auch eine schwere Zeit. Der Himmel hat geweint, wir waren getrennt, du in Europa, ich in Kanada. So ist die Welt. Aber ich musste mich hier natürlich auch um unser Vieh kümmern. Eins von diesen Vieh liegt hier gerade bei uns direkt vor unseren Augen hier, in ein Handtuch eingewickelt, nämlich unser Hund, und schläft tief und fest. Und wir gucken aus dem Fenster raus auf den Hühnerstall. Da laufen die anderen rum und die Karpfen habe ich auch schon gefüttert. Das war halt meine Aufgabe hier.
Also ich gucke übrigens nicht nur auf den Hühnerstall, sondern ich sehe den changierenden Silbersee. Und es ist sehr, sehr schön, wieder daheim zu sein. Und jetzt geht's auch, obwohl wir in der ruhigen Zeit zwischen den Jahren uns befinden, es geht jetzt richtig los, weil wir beide viel für den Online-Kongress arbeiten, der vom 15. bis 17. März, stimmt das oder war es der 12. bis 15.? Ich sag's euch gleich nochmal, aber so ganz bin ich noch nicht wieder angekommen. Und das wird ganz besonders interessant. Andreas, du hast einen hochspannenden Interviewpartner, nämlich Dr. Michael Nehls, auf den du dich schon am Vorbereiten bist. Was für ein schönes Deutsch. Und was ist es, was dich da am meisten bislang beeindruckt hat bei deinen Recherchen?
Naja, also es sind sehr viele interessante Gäste und einer ist Michael Nehls. Michael Nehls ist ein Ausnahmewissenschaftler aus meiner Sicht, der sich mit dem Thema beschäftigt hat, das indoktrinierte Gehirn. Das ist auch sein gleichnamiges Buch, welches momentan in der Bestsellerliste, in der Spiegel-Bestsellerliste ist, ganz weit oben, und das Ganze auch zu Recht. Ich hatte am Anfang gedacht, es handelt sich dabei vor allem um eine Indoktrinierung psychologischer Art, aber es geht auch um die Indoktrinierung und um die Gehirnbeeinflussung durch medizinische Art. Mir war zum Beispiel nicht bewusst, dass das Gehirn der Menschen sich um 11% reduziert hat in den letzten Jahren. Und wie geht das Ganze vonstatten? Wie wirkt man dem vor allem auch entgegen? Und was läuft da eigentlich ab? Und da geht es um hochspannende Themen über, das nennt sich dann eben halt ganz schlau, indexneuronales Wachstum, aber ich will das gar nicht so hochziehen, sondern es geht vor allem darum, wie man durch Spike-Proteine und verschiedene andere Maßnahmen Menschen in eine Richtung bringen will, die dann in einer Menschenmassenhaltung gewissermaßen gehalten werden, wie zum Beispiel in Smart Cities und so weiter. Also da schließt sich ein Kreis von einer gewaltigen Größe.
Ja, klingt jetzt wieder nach Verschwörung, ist es aber nicht, denn du hast mir das gestern Abend ein bisschen näher erklärt, nachdem du mich vom Flughafen abgeholt hast und wir dann noch durch die Nacht hier gebrettert sind. Und es sind interessante, sehr, sehr interessante Informationen, die du wiedergegeben hast. Ich habe auf jeden Fall sofort ein großes Paket Vitamin D3 bestellt, weil offenbar hier Hilfe zu erwarten ist.
Ja, das ist wirklich diese, ich sage mal, Zombifizierung. Der Begriff ist ja mittlerweile auch Vogue-Zombifizierung. Und die merkt man doch sehr deutlich. Es geht also offenbar darum, die Menschen in ihrer in ihrem empathischen Wissensdurst so einzuschränken, dass sie willenlos alles hinnehmen wollen. Aber das ist kein Urteil, dem man sich nicht entziehen kann, sondern es geht vor allem darum, dass wir durch dieses Wissen natürlich dann auch die Auswege suchen, nämlich die Türchen. Und die Menschen, die uns zum Beispiel regelmäßig hören, die haben bewiesen, dass ihr indexneuronales Wachstum nach wie vor uneingeschränkt gut funktioniert, denn sonst hätten sie gar kein Interesse mehr, sich an diesen Dingen noch weiter zu erfreuen, kann man nicht sagen, aber sich zumindest darüber zu informieren. Das sind hochinteressante Themen, also ich arbeite mich da gerade ein.
Wie heißt das? Indexneu?
Indexneuronal. Das ist also ein Vorgang, dass das Gehirn, wenn es Informationen bekommt, über den Tag diese Informationen einordnet nach bestimmten Kategorien, also quasi ein Indexverzeichnis anlegt. Und da wird dann regelrecht eingegriffen. Aber das erklären wir dann aber ganz einfach, sodass man es auch verstehen kann.
Ach, ist das interessant. Und vor allem stellen wir immer wieder fest, dass die Herausforderungen der heutigen Zeit am besten bewältigt werden können. Ich will nicht sagen, nur noch so bewältigt werden können, aber vielleicht ist es doch in diese Richtung gehend, wenn wir uns geistig weiterentwickeln, wenn wir nicht den Blick ausschließlich auf materiellen Entwicklungen haben, sondern wenn wir das Innere, das Tiefe, das uns bewegt und das unseren Geist, unsere Seele stimuliert, was übrigens die direkte Verbindung ja mit dem Himmel ist, wenn wir das zum Wachstum kommen lassen, viel öfter in uns hineinhören und uns bemühen, eben nicht nur an diesen rein irdisch-materialistischen Dingen festzuhalten.
Ja, das ist mir auch wieder so deutlich geworden in diesen Tagen der Auszeit, die wir hier so hatten. Ich war ja nun auch einige Tage dann allein und hatte dann die Situation, hier komplett mich zurückzuziehen. Und ich wollte eben nicht nach außen in die Flucht mit Freunden und so weiter. Viele haben mich angeschrieben und oh, komm doch mal vorbei und so weiter. Nein, ich wollte auch ein bisschen noch tiefer in mich hineinschauen, habe dann sehr, sehr stark in den grünen Büchern gelesen und habe wieder ganz viele neue Erkenntnisse erfahren dürfen, was mich wirklich weitergebracht hat. Und mir ist ganz deutlich geworden, dass ich mir mehr Zeit auch dafür nehmen muss, trotz dieser ganzen Entwicklungen, die sich ja überschlagen. Es sind ja viele Dinge auch schon gesagt. Die groben Zusammenhänge auf der materiellen Ebene sind ja bekannt. Wir beschreiben sie weiterhin, damit wir immer wissen, wo sind wir momentan in etwa im Stand. Aber wenn man das Ganze geistig abgleicht, ist es nämlich wichtig zu erkennen, wo befinden wir uns im Nadelöhr. Und deshalb haben wir uns ja mit unserem Kongress auch mit dieser Kraft, nämlich mit dieser Kraft in den Durchbruch hineinzukommen, der vor uns liegt. Denn wir glauben, der Zeitpunkt rückt jetzt ganz verdächtig nahe, dass sich jetzt es wirklich massiv lohnt, sich mit dieser neuen Welt auch danach auseinanderzusetzen und wie man diesen letzten Schwung eben jetzt noch durchbekommt in diesen Umbruch der Menschheit gewissermaßen auch.
Ich habe ja keine Ahnung, ob das so sein sollte, aber als ich in Deutschland war, spürte ich einen enormen Druck, der über den Menschen zu liegen scheint, also über vielen. Und ich selber habe gemerkt, dass es mir schwer fiel, mich immer wieder zurückzusortieren. Ich habe es natürlich getan, aber der Kraftaufwand war erheblich größer als, sagen wir mal, jetzt hier, wo wir mitten im Wald leben, wo wir auf den See gucken, wenn wir rausgehen, wir mit den Wesenhaften uns verbinden. Und wahrscheinlich könnten wir diese Arbeit, die wir seit 4 Jahren tun, überhaupt nicht verrichten, wenn wir mittendrin wären. Das ist so mein Fazit geworden. Dennoch ist es möglich, sich selber zurückzügen, zu zwingen. Und ich denke mal, es ist mehr als erforderlich. Das heißt, der Appell: geht in den Wald, verbindet euch mit den Bäumen, umarmt einen Baum. Fühlt die Wesenhaften, versucht mit ihnen in Verbindung zu treten. Es ist wichtiger denn je, damit ihr in eurer Kraft bleibt, neue hinzubekommen könnt, die ihr dringend braucht, die wir alle dringend brauchen für das, was vor uns steht. Also es gibt nicht wenige Leute, die 2024 zu dem Jahr erklärt haben, wo es richtig eng werden könnte und ernst wird. Ich habe hier gerade, nur mal, das habe ich gar nicht mit dir abgesprochen, aber ich habe hier gerade einen Artikel von CBS gesehen, wo eine CBS News Reporterin, Catherine Herridge, eine düstere Vorhersage in einer Diskussionsrunde im Fernsehen gemacht hat. Und sie spricht für das Jahr 2024 über einen Black Swan Event, also ein schwarzer Schwan. Und dieses Event soll die Welt dann schockieren. Sie sagt, ja, diese Vorhersage ist schon düster. Sie sei sehr besorgt darüber, dass eben 2024 dieser schwarze Schwan einfallen könnte. Ein Ereignis von großer Tragweite für, jetzt mal auf die USA gesehen, für die nationale Sicherheit, wo alles dann sehr schwer vorherzusagen sei. Und sie sagt, dieses Ereignis werde extreme Auswirkungen haben, wenn es denn eintritt, wie zum Beispiel die Subprime-Hypothekenkrise 2007, 2008. Und natürlich kann so ein schwarzer Schwan auch hilfreich sein, sagt sie auch, die Frau Herridge. Aber zum Beispiel für ihr Land, für die USA, habe das mit Sicherheit keine konstruktiven Folgen. Und sie sagt, das sei einfach wichtig, dass man sich auf so etwas vorbereitet, um auch in seinem privaten Kreis die mitmenschlichen Beziehungen zu pflegen, damit man dann im Falle eines solchen Eintritts, wir sprechen hier, das möchte ich betonen, über Spekulationen, um dann einfach stärker und sicherer dazustehen.
Naja, ich möchte nochmal darauf zurückkommen, als du in Deutschland warst, wir haben ja Abende immer miteinander telefoniert und du hast mir dann so Revue passieren lassen, was dir so am Tag widerfahren ist und uns ist beiden dabei wieder klar geworden, dir natürlich noch mehr als mir, weil du es vor Ort erlebt hast, was ihr als unsere Hörer auch aus welcher Gegend ihr kommt, in welcher Situation, in welchem morphogenetischen Welt ihr euch befindet. Und da müssen wir natürlich auch noch immer wieder für uns wieder lernen, dass wir das auf keinen Fall hier durch unsere Situation manchmal in den Hintergrund drängen lassen und müssen noch vorsichtiger sein, auch in den Aussagen. Ja, du hast recht, 2024 könnte etwas kommen. Ich vermute eher eine ganz sachliche Geschichte wie ein Blackout. Das vermute ich eher. Und nicht irgendeine Subprime-Krise. Das klingt mir fast schon ein bisschen zu harmlos, weil die Menschen sich daran gewöhnt haben. Aber wenn so etwas wäre, geht es natürlich darum, dass dann nicht das Chaos eintritt. Und wer dann vorbereitet ist, der ist klar im Vorteil. Und darauf sollten wir uns konzentrieren. Aber es geht hier nicht um den Untergang der Welt, sondern es geht um einen Durchbruch in eine neue Welt. Und das muss natürlich dann vielleicht mit einem großen Knall. Knall ist aber nicht unbedingt, dass da eine Bombe hochgeht, sondern ein innerer Knall, dass man, ich sage mal, viel runterfällt. Unsere Zuhörer, die sind ja in der Situation, dass sie ja wissen, was da kommen wird und dass etwas kommen wird. Nicht, wie es im Detail abläuft. Viele, die aber sich der Realität verweigern und sagen auch, hör auf, mir irgendetwas zu erzählen. Ich will es nicht einmal wissen, was du mir sagst. Viele von diesen Menschen, die werden natürlich dann ganz besonders in der Problematik sein, dann runterzustürzen an der Stelle. Aber auch das ist wichtig, dass wir dann eine Aufgabe haben, diesen Menschen dann natürlich auch wieder Hilfe anzubieten. Denn es sind natürlich auch viele, viele wertvolle Menschen dabei, die in persönlichen Schicksalsschlägen auch stark involviert sind und sich nicht einfach so lösen können, wie viele von uns das können. Auch die Kraft vielleicht gar nicht haben.
Ich möchte vielleicht noch erwähnen, während meines Aufenthaltes in Deutschland habe ich drei kollabierende Nebenmenschen erlebt, Mitmenschen, die direkt vor meinen Augen zusammengebrochen sind und ärztliche Notversorgung brauchten. Ich war in zwei Fällen diejenige, die den Arzt gerufen hatte. Jetzt habe ich keine Ahnung, ob das jetzt normaler Durchschnitt ist in Deutschland. Für mich war das sehr, sehr eindrücklich. Und es hat mich bewegt. Und ich frage mich natürlich, was hat das mit all dem zu tun, was vielleicht bevorsteht oder auch was schon passiert ist. Wir reden natürlich über die Mikrobe und wir reden natürlich auch über die Spritzen. Und dieses Thema, dass immer mehr Menschen nicht nur kollabieren, sondern auch die Sterblichkeitsrate extrem angestiegen ist, wird ja immer noch nicht im Detail untersucht. Ich habe hier eine Meldung mal rausgesucht, von Apollo News kommt die. Und da heißt es, dass in den USA die Sterblichkeit auch bei jüngeren Menschen katastrophal dramatisch angestiegen sei. Man hat neue Statistiken veröffentlicht und danach lautet die durchschnittliche Lebenserfahrung in den Vereinigten Staaten von Amerika. Was habe ich gesagt?
Erfahrung.
Erwartung natürlich. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt nur noch bei 76 Jahren. Letztes Jahr war die durchschnittliche Lebenserwartung noch 78 Jahre. Und die Männer, also wir reden offenbar hier von Frauen, und bei den Männern sind es nur noch 73 Jahre. Das hat der Chef der amerikanischen Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde veröffentlicht. Sein Name Robert Catliff. Und er sagt, diese Entwicklungen seien katastrophal. Und vor allem seien es eben nicht unbedingt die Älteren, sondern wesentlich mehr Bürger unter 50 Jahren, die zum Beispiel überraschende Krebsdiagnosen erhalten haben und daran gestorben sind, aber eben auch Herzinfarkt, Schlaganfälle und so weiter. Andreas, das Gleiche gilt ja auch für andere europäische Länder. Das ist ja also sehr dramatisch immer mehr zu beobachten.
Naja, noch dramatischer vor allem ist dabei auch der Umgang mit der Politik oder innerhalb der Politik. Wenn ich daran denke, als man 2020 das sogenannte Covid-Virus gehypt hatte, wobei man ja letztendlich sogar gearbeitet hat mit diesem Hammer-and-Dance-Papier, was im deutschen Wirtschaftsministerium aufgetaucht hat, quasi geleakt wurde, wie man die Menschen in die Panik bringen wollte. Und man sich jetzt die Sterbestatistiken ansieht aus dem Jahr 2020, wo also eines der eigentlich gesundesten Jahre überhaupt war in den letzten Jahren und eigentlich überhaupt kein Problem auftauchte. Dann begann aber diese Arie, die man als Impfung bezeichnet, aber eine mRNA-Behandlung ist, also ein genmanipulierter Eingriff. Und viele großartige Wissenschaftler, Professor Bhakdi, Wodak und so weiter, haben davor gewarnt. Und viele andere natürlich auch, Hockerts zum Beispiel. Und dann hat man ganz klar gesagt, es werden viele Dinge zunehmen. Herztodesfälle, es werden Krebsarten entsprechend explodieren. Viele Dinge, was mit Herzmuskel und Koronarinsuffizienzen, natürlich auch Perikarditis, Myokarditis, also quasi Entzündungsherde, die jetzt im Herzen sind. Und all diese Dinge sind hier angesagt worden. Genau diese Symptome tauchen jetzt auf, führen zum Tode bei vielen, vielen Tausenden, Hunderttausenden Menschen und bringen nun die Lebenserwartung massiv nach unten. Und keiner überprüft es. Wenn ich sehe, was man 2020 für ein Bohai gemacht hatte, um angebliche Tote, die es nie gab, durch Inszenierungen von irgendwelchen Leichen, die dort in Italien dann eben hin und her gefahren wurden für die Presse. All diese Dinge sind mittlerweile bekannt. Nichts passiert.
Also dieser Mr. Catliff, der sagt zum Beispiel, dass dieser Rückgang der Lebenserwartung und die erhöhte Sterblichkeit nicht im Zusammenhang mit der Impfung, der Mikrobenimpfung stattfinde, sondern vielmehr würden die Ungleichheiten in der Lebenserwartung wörtlich je nach Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, Wohlstand, Bildung und geografischer Lage weiter zunehmen und die adäquate Gesundheitsversorgung schwieriger machen. Und der Medikamentenmangel, ja. Der spielt natürlich auch noch eine große Rolle. Eine behördliche Untersuchung, ob die erhöhten Todeszahlen mit der Impfung in Zusammenhang gebracht werden können, ist weder in den USA noch in Deutschland vorgesehen oder geplant. In Großbritannien, so meldet Apollo News, hat die Übersterblichkeit ebenfalls gerade in jüngeren Altersgruppen zugenommen. Da soll jetzt aber eine vom Staat finanzierte unabhängige öffentliche Untersuchung stattfinden. Was dann das konkrete Ergebnis sein wird, das bleibt noch abzuwarten. Die BBC hatte kürzlich berichtet wörtlich, mit jeder Woche, die vergeht, wird deutlich, dass es während der Pandemie tiefgreifende Fehler in der Art und Weise gab, wie Entscheidungen getroffen und Informationen bereitgestellt wurden.
Und wenn der Staat finanziert natürlich auch dann diese Untersuchungsausschüsse und der Staat gleichzeitig derjenige ist, der dabei an den Pranger geraten könnte, dann kann man sich schon vorstellen, in welche Richtung die Wissenschaftler, die dort arbeiten, motiviert zu sein haben. Denn sonst würden sie es natürlich gar nicht durchbekommen, dort anzufangen. Das ist das eigentliche Problem dabei, dass wir hier immer noch von einer Pandemie sprechen, die gar keine Pandemie war. Es gab gar keine Pandemie. Das ist doch der entscheidende Satz, der nicht diskutiert wird. Es gab eine Pandemie von politischen Maßnahmen. Es gab eine Pandemie von Einschließen und Wegsperren der Bevölkerung. Eine Pandemie von Anordnungen, die Menschen in eine Krankheit zu bringen durch das Tragen von Masken, nämlich indem man die Abwehrkräfte zerstört hatte damit. Und das zu großen Teilen. Das ist die eigentliche Pandemie und die Pandemie der Angst.
Also ich habe erlebt in Deutschland bei einem oder bei einer der kollabierenden Personen, da hatte ich ein Notarztteam angerufen und die Ärztin sagte dann, dass diese Pandemie oder diese Grippe, es sind ja alle krank dort drüben gewesen, nicht alle, aber fast alle, um es genauer zu sagen. Und ich hatte auch ganz kurz, so 3-4 Tage hatte ich eine nicht so angenehme Erkältung, war dann aber wieder weg. Andere, und das sagte die Ärztin eben, laborieren 4 bis 6 Wochen damit herum. Jetzt weiß ich nicht, ob geimpft oder nicht geimpft oder gespritzt oder nicht gespritzt. Das fragt man auch nicht. Das haben wir hier gelernt, dass man den anderen danach nicht fragt. Aber sie sagte eben, das sei so hartnäckig, dass man sich davon sehr schwer nur erholt. Wir haben heute gerade eine Zuschrift bekommen von einer OP-Krankenschwester, die im Gesundheitswesen seit Jahrzehnten arbeitet und die sagt, auch die Kollegen, die sich nicht die Spritze haben geben lassen, sind zum Teil schwer erkrankt. Die Frage ist, du sagtest gerade, es war keine Pandemie. Nach deinen Kriterien würde ich auch sagen, es war keine Pandemie. Nun wird ja auch diskutiert, war es eine Biowaffe, die in Wuhan oder in anderen Labors kreiert und herausgelassen wurde? Ist es normal, dass so etwas so stark mutiert? Ist es normal, dass wirklich, also ich war vor allem auch im Norden Deutschlands, wo echt alles platt war. Ist das normal?
Ich glaube, wir sind übersensibilisiert jetzt auch in der Interpretation. Im Jahre 2018 zum Beispiel hatten wir in Deutschland eine der schwersten Grippenepidemien, die man kannte. Und da waren auch alle krank. Damals gab es aber den Begriff Covid-19 noch nicht und Corona noch nicht. Und da war das schlicht und ergreifend einfach nur eine Grippewelle, die man hatte. Und es kann auch sein, dass es jetzt einfach nur eine Grippewelle ist. Es geht ja nicht darum, alles jetzt irgendwie in Richtung einer sogenannten Impfung zu schieben, sondern es geht darum, dass auch diese verfehlte Politik eines groß angelegten Menschenversuchs mit mRNA-Spritzen, wo man nicht wusste, was auf die Menschen zukommt, eindeutig, wo sogar der Staat Haftungsforderungen im Interesse der Pharmaindustrie übernommen hat, das sind natürlich alles Dinge, die dafür sprechen, dass hier etwas mächtig fehlgelaufen ist. Darum geht es und ich glaube, wir sollten, wenn jetzt eine Grippe mal ist in irgendeiner Form, die Leute mal krank sind, das Ganze auch nicht überzuinterpretieren versuchen und wir sollten auch das System nicht überschätzen. Also wenn alles so geplant ist von den sogenannten Mächtigen, alles geplant ist von der Pharmaindustrie, so minutiös und sie so über allem stehen und alles können, dann frage ich mich, warum werden so viele wirklich auch schlimme Fehler gemacht, wirklich so plumpe Fehler gemacht. Das spricht dafür, dass sie es nicht so im Griff haben, wie wir das alle glauben sollen, sondern dass sie eben halt selber noch so im Dunkeln tappen. Und das ist die gute Nachricht. Sie sind bei weitem nicht so stark, wie wir glauben sollen.
Es ist vor allem wichtig, in der eigenen Kraft zu bleiben. Also auch das war mein Bemühen, als ich in Deutschland war, dass ich mich nicht aus der Ruhe bringen lasse, denn es war Weihnachtsstress, die Leute hatten ihre Weihnachtsgeschenke nicht gekauft. Es war relativ angespannt, die Situation beim Einkaufen beispielsweise auch. Und umso wichtiger, wenn man rausgeht, tief durchatmen, ganz schnell sich innerlich sammeln. Vielleicht, wenn man merkt, ich bin gerade nicht so stark, beten. Bitte hilf mir, lieber Gott, damit ich hier wieder stark weitermachen kann. Und natürlich, was sehr wichtig ist, dass wir uns auch um die Gesundheit kümmern. Also genügend, auch wenn es regnet, haben wir auch gemacht, draußen sein, spazieren gehen, Gesundes zu uns nehmen, eben Bio-Obst, Bio-Gemüse und vor allem Vitamin. Also Zitronen, Paprika hat einen hohen Vitamin-C-Gehalt, aber eben vor allem auch dieses Vitamin D3. Das wird doch, das können wir sehen, immer wichtiger. Vor allem, Andreas, es ist ja das Sonnenvitamin oder eher ein Hormon, also ein Sonnenhormon, das im Winter natürlich nicht so präsent ist und schon gar nicht, wenn man die Sonne verdunkelt.
Das ist ganz wichtig, gerade das, was ich mit dem Michael Nehls dort auch so herauslesen konnte aus seinen Veröffentlichungen und seinen vielen Interviews, die er auch gemacht hatte und vor allem aus seinem neuen Buch, Das indoktrinierte Gehirn. Da ist dieser Vitamin-D-Mangel, es geht auch um D-Spiegel, das kann man, darf man nicht zu sehr verwechseln, da werden wir auch drauf eingehen, dass dieses Vitamin-D ein ganz wesentliches Vitamin ist. Nicht wesentlicher natürlich als andere auch, aber alle Vitamine sollten einen bestimmten Pegel in einem Menschen haben und Vitamin-D wird tatsächlich außen vorgehalten. Und wenn der Pegel erreicht ist, ist alles wieder gut. Das ist nicht das Wichtigste, aber ein wichtiges. Und wenn man dieses Vitamin D hat, dann hat man sehr, sehr große Vorteile auch dieser Problematik der Gehirneinschränkung, der Lethargie, des mangelnden Interesses, ich sag der inneren Antriebskraft. Viele haben Antriebskraftschwierigkeiten. Die kommen morgens einfach nicht mehr aus dem Bett, weil sie denken, Himmel, mir geht's so dreckig. Das lässt sich ganz eindeutig steuern und es ist wichtig, dass hier eine Eigenverantwortung stattfindet. Das wird auch ein Schwerpunkt sein, sich durch diese Krise hindurch zu manövrieren und ich bin sicher, dass wir es schaffen. Und wir versuchen euch dabei auch zu begleiten.
Ja, genau. Wir machen jetzt mal mit unseren aktuellen Meldungen weiter, denn es gibt einige, wir haben auch im Laufe der Zeit ein bisschen zusammengesammelt, was uns wichtig erschien. Und was uns vor allem wichtig erschien, ist, dass doch jetzt die Töne lauter werden, auch in den Hofberichterstattungsmedien. Ich habe hier den Fokus vor mir, dass die sogenannte Entwicklungshilfe, die die Bundesregierung seit vielen Jahren, ich glaube, die Ampelmännchen machen das noch begeisterter, in die Welt hinausschicken, dass das in Frage gestellt wird. Ist das wirklich richtig? Also der Fokus sagt, dass auf der einen Seite Herr Lindner als Finanzminister angesichts der desaströsen Haushaltslage Einsparungen bei der Entwicklungshilfe fordert. Hier wird bekannt also, dass die Entwicklungshilfe insgesamt, die von Deutschland ausgeht, etwa oder ausgegangen ist, etwa 12 Milliarden Euro beträgt, davon 315 Millionen Euro zum Beispiel für Busse und Radwege in Peru. Und man fragt hier, hat das überhaupt eine Wirkung? Und es wird Frank Bremer zitiert, der sein Leben lang den Kampf im Ausland fortgeführt hat. Er war in 30 Ländern in Afrika, Zentralasien, der Karibik und dem Indischen Ozean und war eben mit dem Thema Entwicklungshilfe beschäftigt und beteiligt an Projekten ländliche Entwicklung, Umwelt und so weiter. Und der sagt nach 50 Jahren Engagement in der Entwicklungshilfe, die vermeintlich begünstigten armen Bauern, die von den Projekten erreicht werden sollten, sind am Ende nicht weniger arm und wieder sich selbst überlassen. Und dafür wurden auf der anderen Seite viele Arbeitsplätze geschaffen für die entsandten Fachkräfte und ihre Betreuer und so weiter.
Ja, das ist natürlich eine völlige Verfehlung der Situation der auch sogenannten Entwicklungshilfe. Und wir gelten ja in Deutschland immer noch als das sogenannte reiche Land. Das sind wir auch gewissermaßen, wenn man sich zum Beispiel die Staatsquote anguckt und die Akteure, die innerhalb der Staatsquote auch aktiv sind, Politiker zum Beispiel. Da ist ein relativ hoher Wohlstand zu vermessen. Aber wir haben eine Entwicklungshilfe, die so abläuft, dass man in den reichen Ländern von den armen Menschen das Geld rauszieht, das sind die Steuerzahler, um es dann in den armen Ländern den reichen Staatsführern zu geben, die damit zum Beispiel für ihre Abgeordneten SUVs kaufen, also Jeeps kaufen oder sonstige Dinge eben halt machen. Das ist das, was man unter Entwicklungshilfe versteht. Und das sind die typischen Merkmale eines sozialistisch angelegten Strukturmodells, in dem man sagt, wir tun jetzt Gutes und wichtig ist, dass das Geld fließt und dass die Entscheider dabei gut dabei abschneiden. Ob unten was ankommt, ist dann eigentlich egal.
Ich habe viele Gespräche geführt mit Frau Dr. Ine Stolz, die dieses wunderbare Buch Alte Seele Afrika geschrieben hat. Auch sie war ja über viele Jahrzehnte Entwicklungshilfe Wissenschaftlerin dort vor Ort, in Afrika vor allem. Und sie sagt, oder das war so ihr Credo, dass es immer nur eine von oben, von außen gesteuerte Maßnahme ist, die aber weder Rücksicht nimmt auf die Kultur der Menschen, die Mentalität der Menschen dort, die es ja erstmal zu ergründen gibt, bevor man ihnen in Anführung wirklich helfen kann. Und das war das, was sie bemängelt hat, warum sie irgendwann mit dieser Arbeit aufgehört hat. Denn sie hatte begonnen, die Mentalität und die Kultur der Menschen in Afrika zu lieben und konnte nicht mehr vereinbaren, das, was sie dann an Aufträgen, auch als Agrarexpertin, gerade für den landwirtschaftlichen Anbau und so weiter, weiterzugeben hatte. Das war nicht zusammenzubringen. Und das Gleiche sagt hier auch ein weltweit renommierter Professor für Ökonomie und Afrika-Studien an der New York University, William Easterly. Der hält die Entwicklungshilfe ebenfalls für weitgehend nutzlos oder sogar für kontraproduktiv. Er nennt eines der Beispiele, er hat ein Buch geschrieben, Wir retten die Welt zu Tode, und nennt Tansania. Und in 2 Jahrzehnten wurden dort in Tansania 2 Milliarden Dollar an Entwicklungshilfemitteln für den Straßenbau ausgegeben, aber das Straßennetz ist bis heute nicht besser geworden. Und er sagt, weil die Straßen nicht instand gehalten wurden, verfielen sie schneller, als die Geldgeber neue bauen konnten. Und was sich aber in Tansania wirkungsvoll entwickelt hatte, das war eine gigantische Bürokratie. Wörtlich für seine Geldgeber, die das Empfängerland mit 1000 Missionen von Entwicklungshilfevertretern im Jahr überfluten, produzierte Tansania jedes Jahr 2400 Berichte.
Ja, und das sind die typischen Korruptionsmerkmale, die man hier erkennen kann. Wir haben über Jahrzehnte aus der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft das einfache Volk in Afrika beglückt mit Sondermüll, mit den Dingen, die nämlich keiner haben wollte, die für Geld verschachert wurden. Das heißt, große Konzerne und Politiker aus dem Westen haben Verträge gemacht mit irgendwelchen Diktatoren in Afrika und haben dann in den ländlichen Gebieten der armen Bevölkerung ihren strahlenden Müll abgeschüttet und so weiter und so fort. Das heißt, es ging immer nur um Geld und Korruption. Und die Diktatoren haben sich natürlich auch schmieren lassen dafür, mit viel, viel Geld. Ein reines Geschäftsmodell. Jetzt passiert dasselbe wieder. Dieselben Diktatoren sind wieder diejenigen, die abgreifen. Und dieselben politischen Akteure und Konzerne sind wieder dieselben, die jetzt das Geld abkassieren, und jetzt werden irgendwelche sinnlose Straßen gebaut. Es spielt auch gar keine Rolle, was sie damit machen. Wichtig ist, dass diese Korruptionsgelder immer hin und her fließen, und es bleibt immer der Bürger auf der Strecke. Und wenn dann Frau Baerbock durch die Gegend fliegt und sagt, wir wollen den Menschen helfen, dann ist das wirklich ein Schlag ins Gesicht genau dieser verarmten Menschheit, die wir dort in Afrika vorfinden.
Ja, spannender Bericht hier vom Fokus. Hier werden auch die deutschen Ökonomen Axel Dreher und Sarah Langlotz von der Universität Heidelberg genannt. Die haben 2017 die Auswirkungen von Entwicklungshilfe auf 96 Empfängerländer im Zeitraum von 1974 bis 2009 untersucht. Das Ergebnis: die bilaterale Hilfe konnte das Wachstum, das Wirtschaftswachstum nicht steigern. Wörtlich, wir untersuchten auch die Auswirkungen der Entwicklungshilfe auf Ersparnisse, Konsum, Investitionen und können weder in der Gesamtstichprobe noch in unseren Unterstichproben eine Auswirkung der Entwicklungshilfe feststellen. Entwicklungshilfe hilft offenbar nicht dauerhaft bei der Bekämpfung der Armut. Das sagen die Experten. Und damit ist nicht humanitäre Unterstützung gemeint, wie bei Katastrophen, Naturkatastrophen oder Hungersnöten, sondern eben diese sogenannte Entwicklungshilfe.
Diese Entwicklungshilfe ist genauso dem Kolonialismus zuzuordnen wie der alte Kolonialismus. Weil hier wird ja ein westliches Wirtschaftsmodell, was übrigens nachweislich nicht funktioniert, denn sonst hätten wir im Westen nicht so viel Armut und so wenig Ultrareichtum. Also mit anderen Worten, es versagt ja auch noch. Und dieses falsche System soll jetzt dem natürlichen System in Afrika übergestülpt werden. Alleine die Messung nach Wirtschaftswachstum und Industrialisierungsquoten. Wenn man den Menschen dort helfen möchte, dann geht es darum, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, in ihrer eigenen Mentalität, in ihren eigenen kleinen Strukturen, in ihren dörflichen Charakteren, dass man dann anfängt, eine kleine arbeitsteilige Wirtschaft aufzubauen, und zwar mit einfachen Formen von der Landwirtschaft bis einfachen Arbeiten. Das wäre eine echte Entwicklungshilfe. Aber nur wenn man Konzerne dort ansiedelt, die die Fäden immer entsprechend ziehen, nur dann kann man eben halt auch die Machtkonzentration aufbauen. Es geht nicht um Hilfe, es geht um Kolonialismus, versteckt unter dem Begriff der Entwicklungshilfe.
Ja, also hier sagt man zum Beispiel in diesem Fokusartikel, heißt es, dass es natürlich leider nicht abzusehen sei, dass diese verfehlte Politik je beendet wird. Im Gegenteil, unter der Überschrift Hilfen für die Bekämpfung der Folgen des Klimawandels wird diese Politik fortgesetzt. Das Beispiel oder das beste oder eben schlechteste Beispiel, die Klimakonferenz in Dubai. Und da haben Deutschland und die Gastgebernation, also die Vereinigten Arabischen Emirate, verkündet, den Katastrophenfonds für arme Länder ankurbeln zu wollen. Und dafür sollen insgesamt 200 Millionen Dollar bereitgestellt werden. Was glaubst du, wer die Hälfte davon finanzieren wird?
Ich vermute Deutschland.
Natürlich, das haben die Ampelmännchen zugesagt.
Genau, weil Deutschland ist ja das angeblich reichste Land, obwohl es tatsächlich von der Reichtumsquote, vom Besitzstand her, Schlusslicht in ganz Europa ist.
Ja, und wie sich das Ganze dann, diese Gelder auswirken, das ist ja am Ende des Artikels auch nochmal festgehalten. Da wird das Beispiel Nigeria genannt, ein wichtiges Empfängerland für Entwicklungshilfe. Der Präsident hat sich kürzlich eine neue Yacht genehmigt für über 6 Millionen Dollar und vor kurzem erst bestätigte die 460 Mitglieder zählende Nationalversammlung des Landes einen Antrag, dass alle Abgeordneten jeweils einen neuen Geländewagen im Wert von etwa 150 Dollar erhalten sollten.
150.000.
Ja, ich bin noch nicht ganz wieder da. Sie ist noch ein bisschen Jetlag und die Seele ist noch nicht angekommen, aber ich bemühe mich. Also, die Geländewagen im Wert von 150.000 Dollar, das aufmerksame Auge des Andreas Popp hier. Und diese Fahrzeuge würden Ihnen helfen, Ihre Arbeit besser zu erledigen. Was ist da mit Klimaschutz?
Ja, die 150.000 Dollar SUVs, die da gekauft werden, die unterstehen natürlich sämtlichen Klimamaßnahmen. Davon können wir mal ausgehen, dass die alle 1,8 Liter verbrauchen und anschließend eben sauberere Luft rauskommt, als sie vorne einatmen. Das ist genau das Problem des Kolonialismus. Das nennt man Korruption, die sogar ganz offen in den Zeitungen verbreitet werden darf. Also allein die Tatsache, dass ein Präsident seinen Abgeordneten, ich nenne sie ja gern Abgeheftete, dass die stillhalten und bekommen 150.000 pro Fahrzeug, pro Mann. Ich meine, da sind die natürlich still und sagen, ja wunderbar, läuft doch. Was interessiert die denn das Volk, die da draußen sitzen und nichts zu fressen haben? Das ist die Realität.
Und Frau Baerbock, die, die ist zufrieden nach Dubai und sagt, wir spenden 100 Millionen Dollar in die Entwicklungsländer, ganz genau.
Das ist das Festival der COP28. Das ist das Klimafestival, was regelmäßig stattfindet, wo alle durch die Gegend laufen und haben große Freude und da wird verbraten. Es ist so eine Farce, das Ganze, dass es ja kaum zu fassen ist.
So ist das Leben im Moment eben. Wir arbeiten alle am Durchbruch bzw. Bereiten uns darauf vor. Denn eines Tages wird das hier Vergangenheit sein. Nächster Artikel, den wir uns ausgesucht haben für euch heute nach unserer Weihnachtspause, der stammt von NTV. Ihr seht also, wir sind heute sowas von politisch korrekt. Und NTV wagt sich mit der Schlagzeile heraus: Kriegskasse ist prall gefüllt. Den Ölkrieg hat Putin gewonnen. Und ja, da wird er aufgezählt, dass also schon dieser Krieg fast 2 Jahre dauert, den Russland gegen die Ukraine führt und ganz genauso lang Versuche der Westen, eben die Geldquellen des Putin-Regimes trockenzulegen, um natürlich dann auch den Russen die Finanzgrundlage zu entziehen. Dafür gab es mannigfaltige Sanktionen. Zum Beispiel haben vor einem Jahr die G7-Staaten ja beschlossen, die EU und Australien den Preis für russisches Öl auf höchstens $60 zu deckeln. Und inzwischen ist leider klar geworden, dass das Ziel, dem Kriegsherrn im Kreml den Geldhahn zuzudrehen, krachend verfehlt wurde. So schreibt es NTV. Die Einnahmen, die Öleinnahmen Russlands sprudeln ungehemmt weiter, denn es gibt natürlich Umwege. Und wenn der Westen das Blatt auf dem Schlachtfeld wenden will, das ist jetzt hier die Conclusio, die man bei NTV sich ausgedacht hat, dann muss man nicht nur über größere Waffenlieferungen an Kiew nachdenken, sondern man braucht eine neue Sanktionsstrategie.
Ja, genau. Eine neue Sanktionsstrategie, okay. Also man kann diese Situation genauso wenig wenden, wie man ein Klima wenden kann. Also das ist natürlich wirklich ziemlich absurd, das Ganze. Wir sehen hier eine Hybris der Menschen, dass sie glauben, alles mit irgendwelchen politischen Entscheidungen auf der Basis von gigantischem Reichtum regeln zu können. Es funktioniert nicht. Wir sehen, dass der Reichtum versagt gegen Intelligenz. Das finde ich interessant. Und Intelligenz kann materiell völlig arm sein. Wir sehen das ja im Prinzip, wenn einer in den Medien auf YouTube oder so etwas ein kleines Video reinbringt, das geht viral mit Millionen von Klicks und dagegen gibt es öffentlich-rechtliche Institute, die mit einem Millionenaufwand da irgendein kleines Video machen und das Ding verreckt dann eben halt mit 25.000 Klicks, die sich das ansehen. Geld ist nicht alles. Wir sind in einer Zeit, wo die Technik uns allen zur Verfügung steht, ganz wichtig, sodass der Krieg, der gerade läuft, ganz speziell gegen Kontinentaleuropa, dass der beispielsweise eben halt so in dieser Form nicht gewonnen werden kann.
Ich will euch jetzt noch kurz verraten, warum Russland gut dasteht, was das Öl angeht. Fast die Hälfte aller russischen Ölexporte liefen laut Bloomberg in diesem Jahr über Schattentransporte. Die Handelsgiganten wie Glencore, Vitol oder Trafigura, die vor Putins Überfall, so wird es hier formuliert, den Großteil des russischen Öls bewegten, die wurden längst durch eine Armada kleinerer und undurchsichtigerer Transporteure mit unklaren Eigentümern ersetzt, die nun mit schlecht versicherten Uralttankern als permanentes Havarierisiko über die Weltmeere schippern. Und das ganze Ding verschwindet einfach im Untergrund, zitiert die Finanzagentur einen früheren britischen Gazprom-Ölmanager. Und wir wissen nicht, wer das macht und wie und wohin es geht. Und es sollen, so schätzt Bloomberg, bis zu 11 Milliarden Dollar sein, die von Hongkong über Dubai und die Seychellen bis zu den Marshallinseln auf verschlungenen Wegen aus dem illegalen Ölgeschäft den Weg zurück nach Russland finden. Und Andreas, wenn wir uns das so anschauen, du hast gerade schon gelacht, als es hieß, es braucht jetzt eine neue Sanktionsstrategie. Was wäre denn deiner Meinung nach jetzt vonnöten, um einfach in ein gesundes Verhältnis wiederzukommen?
Ganz einfach, den Unsinn aufzuhören jetzt. Wir müssen ganz einfach mal die geopolitische Lage uns ansehen und die geografische Lage abgleichen. Ich gucke immer auf meinen geliebten Globus und da sehe ich mir an, wie dicht ist Zentraleuropa eigentlich an Russland dran? Und welche großen Möglichkeiten des Rohstoffes Gehirn und Verstand, Ingenieurskunst und so weiter, Tüftlertum finden wir in Europa, nicht nur in Deutschland, auch in den angrenzenden Ländern finden wir eben halt hervorragende Wissenschaftler. Und wir haben dann daneben Russland mit einem gigantischen Rohstoffvorrat. Und dass das natürlich von der angelsächsischen Seite her, sprich von US-amerikanischer Seite, natürlich so nicht gesehen wird und man will unbedingt verhindern durch dieses Intermarium-Konzept, also durch diesen Damm, den man von der Ostsee zum Schwarzen Meer, also über Polen und Ukraine gesetzt haben will, dass man hier versucht, eine Trennung reinzubekommen. Wir müssen jetzt dringend in Friedensverhandlungen kommen, denn die Kriegskasse ist prall gefüllt. Gleichzeitig hören wir, dass in Deutschland beispielsweise die Munition nicht einmal mehr ausreicht, um Deutschland für 2 Tage zu verteidigen. Man fragt sich übrigens, warum das überhaupt in der Presse diskutiert wird. Normalerweise sollten die russischen Geheimdienste alle Leute einsetzen, um das herauszubekommen, aber sie brauchen nur die Welt zu lesen, dann wissen sie es von alleine. Was verfolgt die Presse des Westens eigentlich damit? Das sind ja die Strategiefragen. Nein, wir müssen sehen, der Krieg ist eben halt gnadenlos eingedampft, der ist verloren worden. Der Ukraine-Krieg ist mittlerweile verloren worden. Da braucht man doch nicht drüber reden mehr. Es werden jetzt nur noch Menschen getötet auf allen Seiten, nur um irgendwelche Eitelkeiten noch zu stimulieren. Und das steht in gar keinem Verhältnis. Es ist eine unfassbare Situation. Und jetzt muss verhandelt werden.
Ja, die Ukraine möchte ja alle ins Ausland geflohenen ukrainischen männlichen Mitmenschen einsammeln, damit die auch an die Front geschickt werden. Auch das ist natürlich ein Thema, über das man hinreichend diskutieren könnte. Werden wir heute aber nicht schaffen. Ich möchte mal in die nächste Meldung übergehen. Und zwar sind das englischsprachige Quellen und der österreichische Express. Wir haben das so ein bisschen zusammengefügt hier. Also das US-Verteidigungsministerium wird nach dem 30. Dezember, also in 4 Tagen, kein Geld mehr für Waffen und Ausrüstung für die Ukraine haben. Das hat das Pentagon jetzt mitgeteilt und auf die fehlenden Beschlüsse des Kongresses hingewiesen. Und also das heißt, die sind in Urlaub gegangen und dieses Repräsentantenhaus ist ja zerstritten, Demokraten gegen Republikaner. Und die Demokraten bekommen all das, was sie sich so wünschen, nicht mehr durch. Die Republikaner blockieren, ob es die Einwanderungspolitik ist oder eben die Ukraine-Hilfen. Jetzt sind sie im Urlaub und kümmern sich erstmal nicht mehr um Herrn Zelensky, der natürlich nicht sehr begeistert sein kann. Und es heißt hier, wenn die EU nicht einspringt, wenn Europa jetzt nicht einspringt, ja dann droht der Ukraine ein Finanzkollaps. Andreas, könnte das ein Manöver sein?
Natürlich ist das ein Manöver, aber der Finanzkollaps, der droht nicht nur der Ukraine, der droht sogar ganz Europa. Und zwar egal, ob jetzt noch etwas nachgeliefert wird oder nicht. Man hat in den letzten Jahren Europa regelrecht ausgeblutet. Und was man jetzt erkennt aus USA, ist ganz deutlich Mission completed. Das heißt, die Mission ist beendet. Man hat jetzt Europa dermaßen destabilisiert durch einen Wirtschaftskrieg, darüber wollen wir ja nachher noch reden, das ist ein ganz wesentlicher Prozess, nämlich dieser Wirtschaftskrieg gegen Kontinentaleuropa. Und jetzt ist eine Eigendynamik entstanden und jetzt zieht sich USA zurück und lässt jetzt im Rahmen eines Chaos den ganzen Dingen seinen Lauf. Und das ist ja gerade das, was wir jetzt erleben. Und wer das jetzt nicht erkennt, und solange solche Kriegstreiber wie Kiesewetter und wie sie alle heißen, das sind Kriegstreiber allerschlimmster Sorte. Und ich bin vorsichtig, mit Menschen oder über Menschen so zu reden. Aber was ich hier erlebe, das ist einfach...
Es ist deine persönliche Meinung. Es ist nämlich, könnte justiziabel sein.
Ja, es ist ein... Ja gut, okay, justiziabel, okay. Also wie dem auch sei, ich halte ihn, das ist meine persönliche Meinung, ganz klar, für einen Kriegstreiber, genau wie diese Annette, wie heißt die Frau, Strack-Zimmermann und so weiter, dass Kriegslobbyisten übelster Sorte auf Menschenleben, wenn da so viel Blut irgendwann im Spiel ist, dass an diesen Händen dieser Kriegstreiber mitklebt. Ich frage mich, wie kann man dabei abends überhaupt noch einschlafen?
Also hier heißt es, dass US-Präsident Biden die Parlamentarier um 61 Milliarden US-Dollar gebeten habe. Es sei wichtig, sagt jetzt ein Mitarbeiter, dass der Kongress unverzüglich auf den anhängigen ergänzenden Antrag der Regierung reagiert. Und jetzt fragt man sich natürlich, ob die EU überhaupt fähig sei, mit den finanziellen Mitteln den Ausfall der US-Regierung auszugleichen. Das wird also international natürlich auch schon diskutiert. Und es heißt, immerhin fehlen ja im EU-Haushalt selbst ebenfalls schon 66 Milliarden, die von den Nettozahlern in das Budget Brüssels eingeschossen werden sollen. Und wenn man das Ganze nur rein oberflächlich betrachtet, sind die Gründe natürlich sehr offensichtlich. Und wie gesagt, die Republikaner im Repräsentantenhaus, die wollen verhindern, dass weiterhin Geld fließt. Und so bestehen die jetzt darauf, dass dies an Änderungen der Einwanderungspolitik geknüpft wird. Das heißt also, das ist ein Hauen und Stechen, ein Hin- und Herrangeln. Und nichts wird dabei dann wirklich am Ende rauskommen, außer eben, dass vielleicht EU zahlt. Und wer ist die EU? Wer ist das Kern? Wer ist das Geberland? Wer hat die ehrgeizigsten Ampelmännchen auf der ganzen Welt?
Ja, Deutschland wieder. Na, wer sagt's denn?
Wer hätte das je gedacht? Andreas, und damit möchte ich mal zu dem Thema kommen, das du gerade angesprochen hast. Vielleicht noch vorher, der Antispiegel berichtet über Seymour Hersh, den ehemaligen Pulitzer-Preisträger, der ja auch sich schon geäußert hatte zu Nord Stream, also zu der Sprengung der Nord Stream 1 und 2. Und Hersh sagt, dass die USA die Nord Streams gesprengt hätten, um Deutschland zu beeinträchtigen. Und ich gehe da mal in den Text rein, den der Thomas Röper veröffentlicht hat. Die Sabotage der Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 richtete sich gegen Deutschland. Das von der Regierung des US-Präsidenten Biden als schwaches Glied in der Koalition zur Unterstützung der Ukraine wahrgenommen wurde. Also das sagt Seymour Hersh, der wörtlich schreibt, Bidens Timing zielte anscheinend auf den deutschen Bundeskanzler Scholz ab. Einige in der CIA glaubten, dass der Präsident befürchtete, dass Scholz, dessen Wähler in der Unterstützung der Ukraine unentschieden waren, angesichts des nahenden Winters nachgeben und entscheiden könnte, dass es wichtiger sei, sein Volk warm zu halten und seine Industrie florieren zu lassen, als der Ukraine im Kampf gegen Russland zu helfen. Das schrieb Hersh in seiner Online-Plattform Substack. Und er wies auch darauf hin, dass die Vorbereitungen für die Sabotage Wochen vor dem Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine begonnen haben. Und er schreibt wörtlich, das ursprüngliche Ziel war es, den russischen Präsidenten Putin davon zu überzeugen, nicht einzumarschieren. Als die Invasion trotz der öffentlichen Drohungen, die Pipeline zu zerstören, doch stattfand, wurde das US-Team in Norwegen angewiesen, weiterzuarbeiten und einen Weg zu finden, es zu Ende zu bringen. So schreibt Hersh. Und er hatte ja am 8. Februar berichtet in seinem Artikel unter Berufung auf eine Quelle, dass diese Sprengsätze unter den russischen Pipelines unter dem Deckmantel der Baltops-Übung von Tauchern der US-Marine mit Unterstützung norwegischer Spezialisten platziert worden sei. Andreas, er sagt auch, hat er damals schon gesagt, die Entscheidung wurde von US-Präsident Biden nach 9-monatigen Diskussionen mit nationalen Sicherheitsberatern der Regierung getroffen.
Na gut, ob Joe Biden das selbst betroffen hat, das sei dahingestellt. Auf jeden Fall spricht ja alles dafür, dass die US-Politik ein großes Interesse an diesen Entwicklungen hat. Und in Anbetracht der Tatsache, dass Deutschland, die man ja nun auch ganz offen als Vasallen der USA bezeichnet, dass die überhaupt kein Interesse daran haben, dieses Thema, was ja aus der deutschen Sicht der Infrastruktur einem europäischen 9-11 gleichkommt, dass dieses Thema einfach totgeschwiegen wird. Hier wird einfach mal so der Unterschied deutlich, wie man medial etwas hypen oder eben halt unter den Tisch kehren kann. Und das findet hier gerade statt. Das Ganze macht für mich Sinn, was Hersh schreibt. Zwar egal, ob es jetzt im Detail richtig sein mag, aber insgesamt dient es dem Interesse der US-Amerikaner. Und wir wissen, dass USA keine Freunde hat, sondern nur Nützlinge. Und das ist ja genau der Punkt auch oder auch das Fundament, woraus sich dann die BRICS-Staatenstruktur entwickelt hat, die ganz leise immer noch vor sich hin köchelt und aufbaut, während die Medien nicht davon berichten.
Ja, und ganz gut passt dazu eine Meldung von Apollo News, die in der Sekunde gerade reinkam, nämlich La Repubblica, das ist eine italienische Tageszeitung, und da wird spekuliert, dass Olaf Scholz, der deutsche Bundeskanzler, wegen ominöser Russlandsverstrickungen vor dem Ausstehe. Nun geht es hier aber nicht um die Pipelines offenbar, sondern um den Wirecard-Skandal. Und da heißt es also, dass eine der größten und angesehensten Tageszeitungen Italiens über deutsche Politik berichtet, sei nichts Neues. Aber der Inhalt der deutschen Aufmachergeschichte, hat es in sich, und zwar ist das gestern am zweiten Weihnachtsfeiertag erschienen. Die Republika berichtet über ein immer wahrscheinlich werdendes bevorstehendes Aus von Kanzler Scholz. Ursache dafür nicht nur die mangelhafte Politik der Ampelkoalition, sondern vor allem auch Verstrickungen nach Russland und dem Wirecard-Manager Jan Masalek.
Ja, passt natürlich ins Bild. Wir wissen natürlich, dass auch die Verstrickungen von Olaf Scholz in alle möglichen kriminellen Organisationen, ob das nun eben mit der Warburg Bank und der Cum-Ex, ob das mit anderen Dingen wie zum Beispiel dieser Rügen-Affäre mit dem Containerterminal beispielsweise für Öl oder jetzt eben halt auch in diesem Bereich jetzt mit Wirecard ist. Also in dem Moment, wenn irgendwie kriminelle Machenschaften auf einer perfiden Art im Hintergrund laufen, da ist der Name Olaf Scholz eigentlich immer irgendwie mit dabei. Das fällt ja doch schon auf, auch wenn er sich an nichts erinnern kann.
Ja, das ist bei ihm so und wird sich vielleicht auch weiter fortsetzen. Nun ist es ja so, wir haben ja auch oft genug darüber gesprochen, Andreas, ist ja durchaus auch möglich, dass nun auch gut ist mit der Ampelkoalition. Die haben ja auch ihre ganzen Pensionen im Sack erstmal und insofern kann dann da jemand anderer drankommen und ob das dann besser wird, wird man sehen. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten, die haben einen interessanten Artikel veröffentlicht. Die haben den Wirtschaftsanalysten Volker Hellmeyer interviewt zu einem sehr brisanten Thema. Es geht um die wirtschaftliche Kriegsführung der USA gegen Kontinentaleuropa. Selten klar bezieht Hellmeyer, du kennst ihn ja persönlich wohl auch ganz gut, der bezieht hier eine ganz klare Stellung. Und die Frage an dich, Andreas, lautet, ist diese deutliche Wortwahl Hellmeyers eine neue Qualität, hier die Dinge beim Namen zu nennen, die wir ja hier auch schon seit einigen Jahren diskutieren?
Also ich kenne Volker Hellmeyer wirklich sehr gut und schätze seine wirklich brillante Analysefähigkeit. Das kann er wirklich gut. Und wenn er sich so aus der Deckung wagt, dann brennt schon irgendwo ganz schön die Hütte. Und ich kenne ihn noch aus meiner Unternehmerzeit. Und Hellmeyer wird hier extrem deutlich, was den Ernst der Lage beschreibt. Wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen. Er macht nämlich klar, dass die USA eben nicht ohne Wenn und Aber unsere Verbündeten sind, sondern auch mal eben ganz klar ihre sogenannten Freunde über die Klinge springen lassen, wenn es ihnen nutzt oder passt. Und das sind schon neue Töne.
Also laut seinen Ausführungen führen die Vereinigten Staaten von Amerika einen verdeckten Wirtschaftskrieg, nicht nur gegen Deutschland, sondern eben gegen ganz Kontinentaleuropa. Da Deutschland noch das ökonomische Rückgrat Europas ist, steht Deutschland damit auch im Fokus der USA. Natürlich auch noch aus anderen Gründen. Und das hattest du ja auch oft gesagt. Aber glaubst du, dass dieser Informationszug jetzt Fahrt aufnimmt?
Naja, ich meine, die USA haben einen öffentlich ganz klar definierten globalen Machtanspruch. Überhaupt nichts Neues, der eine Unterordnung von allen anderen Ländern einfordert. Sogar bis hin eben halt zur Aussetzung des Völkerrechts hin zu einer eigenen Regelordnung, die man da gebaut hatte. Und damit verstoßen die USA natürlich gegen den Artikel 2 der UN-Charta übrigens, also gegen das geltende Völkerrecht, durch faktisch totalitäre Charaktereigenschaften, also die Welt mit ihrem globalen Machtanspruch quasi in Geiselhaft gewissermaßen fast schon zu nehmen.
Hier wäre jetzt vielleicht ein kurzer Rückblick in die deutsche Nachkriegsgeschichte hilfreich, um die Zusammenhänge zu erkennen. Du könntest uns mal sagen, wann diese Strategie gegen Europa eigentlich losging. Bitte dabei aber nicht vergaloppieren.
Nein, und nur ganz kurz und ganz schnell, das versuche ich. Also die sogenannte europäische Einigung, das war so der Vorläufer der EU, hatte man ja begonnen schon im Jahre 1951. Man nannte das Montanunion. Die älteren Zuhörer, die werden sich noch daran erinnern, zumindest aus den Geschichtsbüchern kennt man das. Worum geht es dabei? Es geht dabei um eine europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Deshalb hieß das auch EGKS, Europäische Gemeinschaft Kohle und Stahl. Und das hat man eben halt Montanunion genannt. Und damit wurde allen Mitgliedsstaaten dieser Montanunion Zugang zu Kohle und Stahl gewährt. ohne dafür dann Zoll zahlen zu müssen, wenn man über die Grenzen ging. Man sollte also wissen, dass auch hier die transatlantische Achse, also USA, United Kingdom, ein Interesse hatte, Europa damals wieder aufzubauen, zumindest für einen gewissen Zeitraum, um damit auch die US-Wirtschaft dann zu stimulieren.
Okay, dann entstand ja in der Folge 1957 die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft unter der Führung des Gespanns de Gaulle und Konrad Adenauer. Und hier wurde das Ziel einer politischen Union anvisiert, von der wir heute wissen, dass sie nicht wirklich zielführend sein konnte, da die Verschiedenheit der Völker, Mentalitäten, Kulturen, aber auch der Wirtschaftsphilosophien viel zu unterschiedlich waren und immer noch sind.
Richtig, und Charles de Gaulle, der wusste das und der hatte sich auch während seiner Amtszeit immer gegen einen Beitritt des United Kingdom, also gegen England, und zwar wegen der politischen Nähe Englands, nämlich zu den USA, ausgesprochen. Und ich denke, es war allen denkenden Beteiligten damals klar, dass die transatlantische Achse kein Interesse an einer nachhaltigen Wiedererstarkung des europäischen Wirtschaftsraumes hatte, sondern man wollte lediglich die britische und US-amerikanische Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg auf Kosten Europas wieder auf Vordermann bringen. Das war entscheidend. Nach dem Tode von de Gaulle wurde unter dessen Nachfolger Pompidou, hieß er damals, der Beitritt Großbritanniens in die Wirtschaftsunion von Europa dann doch ermöglicht. Und dadurch erst wurde die Ausrichtung Europas geändert in eine politische Union. Das ist wichtig, diesen politischen Zusammenhang hier zu erkennen, den historischen. Damit war das Interesse der USA, Europa zu teilen und zu beherrschen, natürlich einen großen Schritt weitergekommen.
Ja, ich komme gleich noch mal auf einen anderen Punkt, aber man kann hier ja wirklich eine lang angelegte US-Strategie erkennen, Europa erstmal stark zu machen, um die Wirtschaftskraft zu nutzen, aber genau aufzupassen, dass es bloß nicht zu mächtig wird und im Visier natürlich besonders Deutschland.
Das ist genau die Strategie. Also deutlich wurde hier das Anliegen der USA flankiert natürlich von Großbritannien nach der Einführung des Euros. Denn die Währungsunion als Grundlage einer zukünftigen politischen Union hatte keine Zukunft. Das wusste natürlich jemand. Das wusste jeder, der sich damit auskannte. Und mit diesen Euro-Maßnahmen dieser transatlantischen Achse, die massiv darauf hingewirkt haben, den Euro in Europa einzuführen, Zentraleuropa, Kontinentaleuropa, die wird natürlich so dargestellt, als hätten europäische Politiker selbst die Interessen eines starken Europas im Visier. Tatsächlich ging es aber um die Einleitung der Wiederschwächung, nicht der Wiedererstarkung, sondern der Wiederschwächung der europäischen Länder durch die einheitliche Währung, die bei diesen unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen natürlich niemals funktionieren konnte und auch nicht tut.
Ich sehe immer noch in Gedanken Ulrich Wickert und Sabine Christiansen, wie sie sich für die Einsetzung des Euro selber eingesetzt haben. Und ich war damals politisch, ehrlich gesagt, relativ unbeschlagen. Also nicht so interessiert wie heute, um es vielleicht mal richtig auszudrücken. Und ich habe mich immer nur gefragt, was soll denn dieser dusselige Euro? Wir haben so eine schöne D-Mark und ich liebe die italienische Lira und so weiter. Naja, auf jeden Fall scheinst du ja damit ausdrücken zu wollen, dass sich im Rahmen dieser Euro-Defizitkrise sich sowohl Washington als auch London für den Zerfall des Euros damit wieder engagierten.
Das war genau die Ausgangsposition. Man hat ihn eingeführt, um ihn zerfallen zu lassen, um damit letztendlich diesen monetären Krieg auf dieser Ebene gegen Kontinentaleuropa weiterzuführen. So kann man es exakt analysieren. Und man macht ja einfach weiter mit dem Einfluss gegen Europa, wie Hellmeier hier übrigens ganz sauber analysiert. Und die fortgesetzte Erweiterung auch dabei der EU tut Europa nämlich nicht gut, ständig neue Länder. Von Seiten der USA sollen immer mehr, vor allem leicht manipulierbare oder auch kaufbare Länder in die EU eintreten, um damit gegen eine friedliche Angleichung im politischen Raum auch entgegenzuwirken. Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre Frieden im Rahmen der EU. Aber da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Die EU ist genau für das Gegenteil eingesetzt worden. Da werden also quasi aus Sicht der USA Sollbruchstellen installiert durch diese neuen Länder, die man gekauft hat, die bei machtpolitischem Bedarf dann eben halt auch mal schnell instrumentalisiert werden können.
Also hier werden ja wieder mal Verschwörungstheorien wahr. Wenn man Herrn Hellmeier und dir und den deutschen Wirtschaftsnachrichten folgen will, aber es macht Sinn, sich tatsächlich mal ein bisschen näher mit diesem Thema zu beschäftigen. Das Fazit lautet damit, dass das Verhältnis der Vereinigten Staaten von Amerika zu Kontinentaleuropa eindeutig von US-Interessen dominiert ist, was uns angesichts der zurückliegenden alleine Energiepolitik, der Verschiebung der Energiebezüge Europas nicht eher verwundert.
Das ist tatsächlich der Fall. Nehmen wir zum Beispiel das aktuelle IRA-Programm, Inflation Reduction Act, das eindeutig gegen geltendes Recht verstößt, wie selbst die Welthandelsorganisation argumentiert hat. Es geht jetzt dabei um amerikanische Maßnahmen gegen Deutschland und gegen Europa und ist Teil eines Wirtschaftskrieges, um die letzten noch gesunden Unternehmen in die USA zu locken, aus Europa herauszuholen. Die Argumentation mit diesem Anti-Inflationsgesetz und so weiter ist also nur ein Vorwand. Es geht um ganz andere Dinge. Und die naive Haltung der europäischen Politiker ist hier besonders bedenklich, denn man lässt hier die Zerstörung der europäischen Wirtschaft auch einfach zu. Die USA sind doch halt unsere Freunde, egal was sie machen. Das ist die Argumentation der EU-Politiker. Aber real ist die EU aus meiner Sicht zu einer wirklichen Außenstelle von US-Interessen geworden.
Ja, also wer ein bisschen deutlicher hinschaut, konnte das nun wirklich in den vergangenen Jahren beobachten. Die Frage ist, wie werden die USA weiter vorgehen jetzt?
Nein, wir sprechen ja oft über die Thinktanks wie Rand Corporation und so weiter, die sich mit strategischen Themen dann ganz intensiv auseinandersetzen. Diese Erkenntnisse fließen in eine kurz-, mittel- und langfristige Planung der USA zur Erhaltung nämlich ihrer Interessen und ihrer Macht ein. Hellmeier spricht davon, dass die USA langfristigen Netzwerke aufgebaut haben, die sie bei Bedarf dann auch nutzen können. Und als Lesestoff empfiehlt Hellmeier hier diesbezüglich das Buch des früheren CIA-Mannes Jonathan Perkins. Der hat das Buch geschrieben Confessions of an Economic Hitman. Und dort wird aufgezeigt, wie man sich seitens der USA damals in Südamerika willfährige Eliten organisierten. Und hier geht es also um den Faktor des korrumpierten Menschen, der gegen die Interessen des eigenen Landes und zugunsten der USA agiert. Ein hochinteressantes Thema.
Ja, ist es wirklich, zumal es sich ja ständig bestätigt. Das heißt, der Weg im Wirtschaftskrieg gegen Deutschland führt zudem ja auch über die Ukraine. Das sagt Hellmeier. Und die EU bzw. Deutschland wurden ja aktuell von dem Rohstoffgiganten Russland getrennt. Ohne Energie geht aber nichts. Und unsere Energieabhängigkeit wird jetzt ausgenutzt von wem? Von den USA. Japan importiert weiter aus Russland trotz Sanktionen. Japan und die USA, die energetisch autark sind, wachsen um ca. 2%. Deutschland hingegen hat als einziges westliches Land dramatische Einbrüche zu verzeichnen.
Das ist ein ganz klarer roter Faden, den man hier nur anfassen muss, rauszotteln muss aus dem Dreck. Und dann kann man den entlanglaufen und kann genau erkennen, wie sich die Dinge zusammensetzen. Aber man traut sich einfach nicht dazu, den roten Faden in die Hand zu nehmen. Das ist das. Denn die Kombination, ich sage das ganz offen mal, auf Feigheit, Eitelkeit, Unfähigkeit, Ignoranz und das Ganze gepaart mit Korruption, das ergibt aus meiner Sicht dieses aktuelle Bild in der EU. Aber es wachen auch immer mehr Menschen auf.
Aber eben nicht alle und schon gar nicht so viele. Es sind wenige, aber die wachen dann richtig auf. Wir kommen gleich noch mal zu einem Punkt. Du hast hier gerade die Kombination genannt von Feigheit, Eitelkeit, Unfähigkeit und so weiter. Es gibt ein sehr spannendes Buch, das will ich gleich noch kurz besprechen, wenn wir hier mit diesem Thema fertig sind. Das heißt Charakterwäsche. Mhm. Und da wird beschrieben, wie die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg auch charakterlich umerzogen wurden und eben diese heutige Massenhaltung, die Haltung der Massen, so ist es richtig, damit eventuell doch auch erklärbar geworden ist und wir aber auch einiges tun können, um da auch wieder rauszukommen. Also Volker Hellmeier sagt ganz klar, ich zitiere ihn hier mal wörtlich, wenn Deutschland fällt, fällt auch die EU. Das europäische Geschäftsmodell basiert auf Importen, die dann zumeist hochenergetisch veredelt werden. Wenn dieses Geschäftsmodell ausfällt, wenn die Wirtschaftscluster zerstört sind, werden wir nicht nur ökonomische Probleme haben. Dann gäbe es gesellschaftspolitische und politische Destabilisierungen, die massiv wären. Ohne Wirtschaft ist alles nichts. Die Generation, die die Weltwirtschaftskrise 1929 bis 1932 erlebte, wusste das sehr genau. Die Folge war 1933. Zitat Ende.
Das ist ein Zitat, das kann man einfach so weitergeben, ja. Aber es gibt mittlerweile einen absolut nicht vergleichbaren, historisch einmaligen Unterschied gegenüber damals vor 1933. Niemals war der Vorsprung der Information der Eliten gegenüber dem Volk so klein. Das ist das Interessante. Wir haben heute die Möglichkeiten, uns zu informieren. Damals musste man, um im Widerstand zu sein, in Kellern irgendwelche Zettel drucken, schwarz. Und das war ein relativ umfangreiches Unterfangen und funktionierte natürlich auch nicht so. Die heutigen IT-Möglichkeiten stehen aber auch den normalen Menschen zur Verfügung. Das ist nicht selbstverständlich. Denken wir zum Beispiel an unseren Online-Kongress, bei dem wir jetzt eine gewaltige Kompetenz von Gästen vereinen und uns voll auf die Lösungen konzentrieren können. Das heißt, wir können sowohl die Probleme benennen und auch die Lösungen dann diskutieren. Und die Chancen sind gewaltig groß wie noch nie, den derzeitigen Irrsinn tatsächlich noch stoppen zu können.
Ja, und wir werden hier auch im Rahmen unseres Kongresses werden wir immer wieder auch über die einzelnen Referenten sprechen. Und es sind ein paar mehr Referenten als in den letzten Kongressen. Denn ja, es gab so gut wie keine Absage. Alle haben zugesagt und alle sind auch daran interessiert, das Beste für die Zukunft herauszuholen und ihr Know-how und ihr Wissen beizutragen. Dabei ist zum Beispiel Roland Tichy, auf den ich mich besonders freue, der Grand Seigneur der alternativen Medien, der früher natürlich wie auch ich zu den Mainstreamern gehörte. Oder Dr. Markus Krall, auf den freust du dich besonders.
Ja, ganz spannend natürlich, weil wir ja in der Analyse ähnlich sind und in den tatsächlichen Lösungen differieren. Und ich freue mich auf ein sehr interessantes Gespräch.
Dr. Nehls hast du schon genannt. Dann ist dabei Philipp Kruse, der Anwalt, der sich um diesen WHO-Pandemievertrag kümmert, beziehungsweise versucht, den zu verhindern. Der hat einiges aufgestellt und wir werden darüber sprechen, ob es gelingen wird, der WHO tatsächlich nächsten Mai dieses Ding in trockene Tücher zu bringen und was man dagegen tun kann. Carlos Gebauer.
Ja, Carlos Gebauer, ein großer Denker, der in der Lage ist, wie nur ganz wenige, grobe Zusammenhänge und komplexe Zusammenhänge ganz einfach herunterzubrechen und das Ganze mit Witz, mit einem gewissen Humor, der da mitschwingt. Also ein großer Genuss, ihm zuzuhören.
Ein großer Denker auch. Ja. Dann, wie könnte es anders sein, ist Christopher Vasey, der Schweizer Naturheilpraktiker, wieder dabei, der eben auch wieder einen Vortrag halten wird in französischer Sprache, der natürlich wie immer übersetzt wird und der Aussichten schildert aus geistiger Sicht. Es ist ja ein Vertreter der grünen Bücher, der uns also Hinweise gibt, was jetzt aktuell zu tun ist. Seine Bücher Gesund durchs Chaos oder Die Verstandesherrschaft oder Das Blutgeheimnis, das sind Standardwerke, die grundsätzlich gelten. Hier nimmt er aber aktuell Bezug und sagt, das sind jetzt die ganz maßgeblichen Herausforderungen an uns. Dann ist auch auf geistiger Ebene Frau Dr. Nadine Kleinebekel wieder dabei. Auf sie möchte ich auf gar keinen Fall verzichten, denn auch sie ist Gynäkologin und Fachärztin für Frauenheilkunde und ist auch auf der geistigen Ebene unterwegs, um die Zusammenhänge zu schildern. Und die wird uns verraten, was aus ihrer Sicht wichtig ist, was wir Frauen jetzt tun können, um nicht nur uns selbst in die Kraft zu bringen, sondern auch unser Umfeld, unserem Mann, unsere Kinder, unsere Eltern, unsere Familie. Andreas, Professor Ruppert, wird wieder dein Thema sein?
Ja, da geht es um das Thema des sogenannten menschengemachten Klimawandels. Und da bereiten wir gerade etwas vor, nämlich tatsächlich auch diesen Unsinn, den man uns erklärt, nämlich einen Treibhauseffekt, obwohl wir gar kein Treibhaus haben, und die ganzen Hintergründe noch einmal so einfach runterzubrechen, dass man damit tatsächlich auch die Mitläufer relativ einfach überzeugen kann, es sei denn, sie verweigern sich pauschal.
Genau. Dann wird die wunderbare junge Michelle Gollan dabei sein. Ein Gollan, so lautet ja ihr Künstlername. Eine frische junge Frau, die große Hoffnung und auch großen Antrieb hat für die neue Zeit. Und ja, Dr. Ingfried Hobert, der Ethnomediziner, der auch jetzt gute Hinweise gibt und sagt, ihr müsst euer Immunsystem stärken, indem ihr eben auch aus der Angst herausgeht. Auch da hat er wunderbare Hinweise, wie uns das gelingen kann. Frau Dr. Brigitte Röhrig, die hat die Corona-Verschwörung geschrieben.
Ja, Frau Röhrig ist natürlich eine wirklich mutige Frau, die es gewagt hat, sich mit dem Establishment der WHO in einer wirklich gewaltigen Art anzulegen, was sich wirklich nicht jeder traut. Und dieses Buch geht jetzt schon sehr hoch im Prinzip in die Ranglisten und wir merken eben halt, wie die Nachfrage danach steigt. Ein ganz wichtiger Stein in dem Mosaik gegen das System.
Ja, dann ist dabei Dr. Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Verfassungsschutzpräsident. Mit dem habe ich schon ein Vorgespräch geführt. Bin sehr beeindruckt von seiner Ruhe, von seiner Überlegtheit und Überlegenheit. Und er hat tatsächlich sehr konkrete Vorstellungen, was jetzt verändert werden muss, damit es in eine andere Zeit geht, in eine bessere, in eine hellere. Und es ist zum Teil fast spirituell, was man da auch von ihm zu hören bekommt. Und ich hatte neulich ja auch ein Interview aufgezeichnet mit Dr. Gunther Frank, der sein aktuelles Buch heißt Das Staatsverbrechen. Andreas, an dem wirst du dich abarbeiten.
Ja, ich bin gespannt darauf, denn er hat das natürlich auch ganz deutlich gemacht und auch auf den Punkt beschrieben. Ich meine, Verbrechen ist ein Begriff, der justiziabel eigentlich ist, wenn man von einem Verbrechen spricht. Aber es ist tatsächlich so, dass er die Dinge so sauber zusammenführt, dass der Begriff des Verbrechens als einziges übrig bleibt. Und damit natürlich auch die klare Forderung verbunden einer gerichtlichen Aufarbeitung der ganzen führenden Personen und Persönlichkeiten der Wirtschaft und der Politik. Und wir erinnern uns an all diese Leute, die wir immer wieder dargestellt haben unter der Rubrik Wir haben mitgemacht. Wir haben uns angesehen, wenn man sich die Dinge jetzt heute nochmal so reintut, diese vielen kleinen Filmsequenzen, die es gibt, über den totalen Unsinn, den man uns da damals verkauft hat. Und wir wundern uns tatsächlich über unsere Geschichte, wie Totalitarismus entstehen konnte. Und wir haben es hier ganz live und in Farbe vor uns gehabt.
Ja, wir haben weiterhin dabei Frau Dr. Petra Wichel, die Chefin der Swiss Mountain Clinic, die uns Hinweise gibt, auch wie wir unsere Gesundheit jetzt stabilisieren und stärken können. Es gibt immer wieder neue Einsichten, was man mit wenigen Mitteln tun kann, um viel besser dazustehen als vorher. Ich möchte euch nur erinnern, ich habe es immer wieder hier auch erläutert. Ich nehme zum Beispiel persönlich seit über einem Jahr hochdosiertes Kurkuma. Und ich habe Kurkuma immer gerne als Gewürz genommen, aber wenn wir über das Phänomen der versteckten und verborgenen Entzündungen, der Silent Inflammations sprechen, die tatsächlich zu 80% Ursache sind für schwere Erkrankungen im Alter, im fortschreitenden Alter, dass es also mit leichten Entzündungen an irgendwelchen Körperstellen losgeht, die wir zunächst gar nicht wahrnehmen und das eben bis in chronische schwere Krankheiten führen kann. So hatte ich zum Beispiel oft Muskel- oder Gliederschmerzen und Gelenkschmerzen, alles weg durch dieses Kurkuma. Das ist natürlich mein Vorteil, wenn ich das große Glück habe, mit solchen Experten wie Hobert oder Frau Dr. Wiechel sprechen zu können oder auch Professor Hockerts, der auch dabei sein wird. Also es ist wirklich ein hochrangiger Kongress, der auch sehr gute Informationen gibt, auch bei denen, die jetzt unter Spike-Proteinen und der Massenvergrößerung dieser Proteine, Spike-Proteine leiden. Und Andreas, der gute Mr. Blackout, das wird dein Fall werden.
Ja, Blackout, Stefan, Chiemgau, Outdoor, kennt wahrscheinlich so ziemlich jeder, der in der alternativen Szene unterwegs ist. Ein Mann, der sich einen wirklich guten Namen erarbeitet hat und das Ganze auch zurecht. Unaufgeregt und das in seiner bodenständigen Art erklärt er den völligen Unsinn einer verfehlten Energiepolitik in Europa, in Deutschland. Und er macht das in einer so großartigen Situation. Ich versuche keine Folge zu verpassen von denen, die er da so von sich bringt, weil wirklich geballtes Wissen allgemeinverständlich runtergebrochen ist. Aber es geht jetzt vor allem darum, wir haben alles digitalisiert, alles wird elektrifiziert, aber anstatt jetzt auf eine analoge Welt umzuschalten, auf Papier und Bleistift, auf Bargeld, statt auf irgendwelches digitales Geld, machen wir genau das Gegenteil. Das heißt, dieser Unsinn und die Paradoxie, die müssen im Vordergrund stehen unseres Gespräches und vor allem, wie bereite ich mich jetzt tatsächlich vor, wenn es dann zu einem Blackout kommt?
Sehr schön. Und last but not least, zwei Namen, die mein Herz auch ganz besonders erfreuen, das ist Sam Hess. Der war schon mal beim ersten Kongress dabei. Wir haben so unendlich gute, schöne, erfreute, konstruktive Rückmeldungen bekommen auf diesen Schweizer Wald- und Naturmenschen. Wir haben ihn damals bezeichnet als den, der mit den Elfen tanzt. Und Sam Hess lebt mit den Wesenhaften. Er lebt in einem Wald, er ist im Austausch mit ihnen und auch im Vorgespräch ist seine Aussage gewesen, dass die neue Zeit nicht zu erreichen ist ohne das Wissen und die Verbindung zu den Wesenhaften. Und worüber ich mich auch sehr gefreut habe, das ist die Zusage von Gloria Fürstin von Turn und Taxis. Eine ganz starke Frau, die kein Blatt vor den Mund nimmt und mit einem wirklich guten Beispiel vorangeht, für alle anderen prominenten Menschen eigentlich einen neuen Maßstab entwickelt hat. Macht euren Mund auf, denkt selber und lasst uns diskutieren. Also auch das große, große Freude. Ihr Lieben, dieser Kongress wird jetzt wieder günstig angeboten. Irgendwann ab Februar kostet er dann den realen Tarif. Er wird jetzt zu einem Sonderpreis angeboten von 96 Euro. Diese geballte Anzahl von großen Denkern und Wissenden und Lehrenden macht, glaube ich, diesen Preis durchaus auch akzeptabel. Ihr könnt euch vorstellen, dass das natürlich auch eine Menge Arbeit für uns ist und für unser gesamtes riesengroßes Team, das jetzt schon am Wirken ist und Teaser und Trailer und so weiter herstellt. Ich war in Deutschland unterwegs, um da noch einige Dinge in trockene Tücher zu bringen. Dieser Kongress wird wieder ein ganzes Jahr lang zu sehen sein. Also ihr müsst jetzt nicht vom 15. bis 17. März, das ist das korrekte Datum, an Ort und Stelle sitzen, wobei einige das tun, und zwar als Wochenendsession mit mehreren Leuten, also richtig ein schönes Happening machen, um diesen Kongress auch zu erleben. Ja, Andreas, wir können uns darauf freuen.
Ja, wir freuen uns sehr darauf und ich denke auch gerade, wir haben ja mit unserem Team, mit dem wir ja ständig im Austausch sind, jetzt gerade die wirkliche, wir schneiden quasi ein Band durch in den Start. Wir beginnen also quasi mit dem Band durchschneiden und laufen nicht durchs Ziel, sondern in den Start und werden jetzt die nächsten 3 Monate oder 2,5 Monate wirklich Vollgas fahren. Und wir freuen uns sehr darauf, hochmotiviert. Viele Tage und Nächte, die wir wieder sitzen und arbeiten werden. Aber wir freuen uns wahnsinnig drauf.
Freuen wir wirklich. Und ich hatte noch euch versprochen, das möchte ich jetzt nachreichen, ein Buch, eine Buchempfehlung. Der Titel Charakterwäsche, der Autor Kaspar von Schrenck-Notzing. Und der sagt in diesem Buch, dass die Umerziehung vor allem der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg wohl eines der mentalitätsgeschichtlich prägendsten Ereignisse der Nachkriegszeit sei. Er zeigt in diesem Buch auf, wie die Idee der Re-Education Deutschlands in den USA politisch zustande kam. Das, was du auch gerade mit Herrn Hellmeier gemeinsam ausgeführt hast. Und wer daran maßgeblich beteiligt war. Also um zu verstehen, was heute kaum zu verstehen ist, sollte man sich dieses Buch mal näher anschauen. Ich habe es vor ein paar Jahren gelesen, du auch. Es ist ein Grundlagenwerk, das man kennen sollte, vor allem wenn man in dem Land lebt und sich jeden Tag mehr wundert. Es heißt hier, dass dabei die internen Kämpfe der Amerikaner um die Nachkriegsordnung in Deutschland eingehend behandelt wird, die Rolle von Psychologie und Pädagogik sowie die Politisierung der Psychoanalyse. Die werden ebenso klar beleuchtet wie die Auswirkungen auf die künftige Elite der Bundesrepublik und letztlich auf die spätere Politik dieses Landes. Das beste Beispiel in Anführung haben wir natürlich heute. Also dieses Buch beantwortet die Frage, wie sind die Deutschen das geworden, was sie heute sind? Charakterwäsche. In diesem Sinne, ihr Lieben, das war unser erster Podcast nach unserer Weihnachtspause. Wir sind ehrlich gesagt genauso froh wie vielleicht einige von euch, dass es wieder losgegangen ist.
Ja, wieder Volldampf voraus. Wir sind dabei. Wir freuen uns auf euch, auch für die Zukunft. Alles Liebe.
Und wir hören uns zum Abendgebet.